Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 29. Juli 2024. Ich habe heute noch eine Reihe von Terminen im Tessin zu bestehen und deshalb die Kulisse hier südländisch, schweizerisch geprägt. Ja, auch in der Schweiz wachsen Palmen, vielleicht weniger im Engadiner Hochtal, von wo ich mich am Freitag oder am Samstag gemeldet habe. Ich glaube, am Freitag war es auf dieser wunderschönen Wanderung mit Blick auf Pontresina, auf den Piz Palü. Und hier nur ja, etwa 2,5 Stunden mit dem Auto entfernt am Lago Lugano präsentiert sich die Schweiz von ihrer italienischsten Seite. Unglaublich, was sich da an Welt zusammendrängt auf diesem kleinen Territorium der Schweiz. Das ist ja unsere ganz große Stärke, dieses kleine Land, das voller Weltoffenheit und Weltbezogenheit steckt. Das gibt man uns zum Teil ja gar nicht, diese schnöselhaften Kommentare. Vor allem, ich muss es leider sagen, in den deutschen Medien. Die versuchen ja immer, die Schweizer etwas als rückständig, gewissermaßen hinter ihren 7 Bergen zurückgeblieben, darzustellen. Liebe Freunde, ihr unterschätzt uns da gewaltig. Oder um es mit Golo Mann, dem bedeutenden deutschen Historiker, zu formulieren: unterschätzt uns heute nicht, auf dass ihr uns morgen nicht überschätzt. So, jetzt aber genug der nicht enden wollenden Vorrede. Schauen wir kurz in die Zeitungen. Was ist heute Morgen wichtig? Womit müssen Sie sich beschäftigen oder auch nicht? Was kann ich Ihnen da an Zeitungslektüre abnehmen? Harris gegen Trump, das ist das große Thema in vielen Medien, weil in der Schweiz einfach nichts Vergleichbares passiert. In Ermangelung von Sensationen und Skandalen klammern wir uns fast schon etwas an den permanenten Ausnahmezustand in den USA. Harris gegen Trump, und bereits sind die Journalisten, das ist mein subjektiver Eindruck, dabei, mit der Brechstange diese Kamala Harris gewissermaßen zur neuen säkularen Heilsgestalt emporzuschreiben. Man möchte einfach nicht darüber reden, was in den USA in den letzten paar Jahren offensichtlich der Fall war, nämlich, dass ein Präsident, bei dem man das ja seit längerem hat merken können, ein Präsident, der nicht mehr im Vollbesitz seiner kognitiven Fähigkeiten war, der hat angeblich das Land regiert. Jetzt plötzlich merken alle, dass er ja gar nicht in der Lage sei, sein Amt auszuführen. Man tut so, als sei das eine neue Erkenntnis. Dabei hätte man das ja seit langem merken können. Und ich bin sicher, die Einschlägigen mit der Sachlage Vertrauten haben das auch so gewusst. Aber man hat das vermutlich für sich behalten, man hat es heruntergespielt. Und wir Zaungäste der amerikanischen Weltgeschichte, wir fragen uns, wer hat eigentlich die USA in den letzten Jahren regiert? Aber diese Fragen, diese geringfügigen, ja, in die Irre führenden Fragen, in Anführungszeichen, die wischen die Journalisten jetzt beiseite und sie feiern, sie klammern sich gewissermaßen, sie heften sich da an das angeblich anschwellende Renommee von Kamala Harris. Auch in den USA sei da ein richtig gehender Harris-Hype entstanden. Ja, so kommt es mir vor, das ist etwas Hype. Jetzt auf einmal merken Sie, oder wollen Sie merken, wollen Sie realisieren, Wunschdenken, dass eben hier ein neuer Shootingstar der Politik die Bühne betritt, um diesen vermaledeiten Donald Trump, dessen politisches Schicksal ja eine derart fast schon mirakulöse Wende erfahren hat, der ja ein Comeback hingelegt hat, wie man das im Grunde nur in den Vereinigten Staaten von Amerika sehen kann, diesem Land, das ja gewissermaßen auch etwas Hollywood grundiert, Hollywood geprägt ist. Die Amerikaner sind offensichtlich auch Menschen, die diesen fiktionalen, larger-than-life-Realitäten etwas abgewinnen können. Wir, ja, bodenständigen, zur Bodenständigkeit verdammten Schweizer, können uns da manchmal nur die Augen reiben. Also ein Hype um Kamala auf allen Kanälen. Dann ungute Entwicklungen, um es vorsichtig auszudrücken, im Nahen Osten. Mich befällt bei solchen Nachrichten, jetzt greift oder droht der Krieg auch auf den Libanon überzugreifen. Das hat ja immer schon gemottet mit der Hisbollah. Nun ein fürchterlicher Angriff auf ein Fußballfeld. Sehr viele Kinder, Jugendliche, Israelis sind da getötet worden. Ministerpräsident Netanyahu stellt schon harte Vergeltung in Aussicht, eine entschlossene Antwort. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei diesem Konflikt befällt mich immer eine Art Depression, eine Ratlosigkeit, eine gewisse Verzweiflung, könnte man es auch nennen. Ich sehe mich schlicht außerstande, hier sozusagen einen Lichtblick zu erkennen. Der letzte Lichtblick, der sich mir da präsentieren konnte, waren diese Abraham Accords von Donald Trump. Die durfte man damals aber nicht loben, weil Donald Trump ja auf der Abschussliste der Medien war. Aber mir schien diese Friedens- und Verständigungsoffensive im Nahen Osten zwischen Israel und verschiedenen arabischen Mächten, das schien mir etwas sehr, sehr Gutes zu sein. Vielleicht sogar Friedensnobelpreis-Verdächtiges. Jetzt sind wir wieder in einer Dunkelkammer angelangt und ich misstraue da allen einfachen Schuldzuweisungen und einfachen Theorien. Ich gestehe es, beim Nahostkrieg bin ich schlicht und einfach überfordert. Das kann es ja auch geben. Das gibt es immer wieder. Wir Menschen sind permanent überfordert und wir versuchen uns ja eigentlich das nie anmerken zu lassen. Friedrich Nietzsche, der große Philosoph, hat das einmal wunderbar formuliert. Dem Menschen geziemt aber allein der Glaube an die erreichbare Wahrheit, an die vertrauensvoll, zutrauensvoll sich nähernde Illusion. Also wir Menschen können uns nicht der Wahrheit annähern, wie wir uns immer wieder einbilden, sondern wir sind verdammt dazu, bei der Unwahrheit stehen zu bleiben. Wir hoffen einfach, dass wir uns immer intelligenter irren und sehr präzise und auch entlarvend, wie das da der deutsche Philosoph vor über 100 Jahren einmal diagnostiziert hat, wie der Mensch eben auch Kraft seiner Unfähigkeit oder seines Ungenügens, die Dinge wirklich in ihrer Wahrhaftigkeit zu erkennen, ja, sieht er sich auch immer wieder gezwungen zu täuschen und etwas darzustellen, was er nicht ist. In dieser Geländekammer, in diesem Spital, wie wir in der Schweiz sagen, bin auch ich gelegentlich, natürlich jeder, der da vor eine Kamera tritt, ist da gefährdet. Aber eben, vergessen Sie nie, auch wir tasten uns nur von einem Irrtum zum hoffentlich intelligenteren nächsten Irrtum vor. Die NZZ beschäftigt sich intensiv und, wie ich meine, zu Recht in einem glanzvoll geschriebenen Aufsatz des katholischen Gelehrten Martin Grichting mit dieser Eröffnungszeremonie der Pariser Olympischen Spiele, mit dieser LGBTQ-Verballhornung des Abendmahls. Das scheint mir typisch für unsere Welt zu sein. Du darfst dich über das Christentum von morgens bis abends lustig machen, aber wenn du dich zum Beispiel in Deutschland über die Ampelregierung lustig machst, dann marschiert unter Umständen die Polizei bei dir ein. Also uns ist nichts mehr heilig, am wenigsten das Heilige. Und das andere wird da zum Teil scheinheilig aufgebaut, die Political Correctness, die Vogue-Kultur. Das ist ja sozusagen der Inbegriff dieser scheinheiligen Heiligkeit. Die versuchen ja gewissermaßen bestimmte Meinungen, bestimmte Haltungen heilig zu sprechen. Aber das, was eigentlich die Grundlage unserer Zivilisation ausmacht, das Christentum, da gehört es mittlerweile zum guten Ton, dass man sich die Füße daran abstreift. Mich stößt das ab, ich finde das auch gratismutig, ich finde das unendlich billig und ich kann da dem Martin Grichting in seinem tollen Aufsatz in der NZZ nur zustimmen. Orbans illiberale Demokratie in der Krise, Ungarn nimmt in China heimlich einen Milliardenkredit auf. Ja, Viktor Orban, der Lieblingsprügelknabe des Mainstreams, in einem Punkt hat er natürlich eine Achillesferse. Er ist EU-Mitglied und als EU-Mitglied ist sein Land anspruchsberechtigt bei gewissen Zahlungen. Und das macht natürlich das Land auch abhängig und kann je nach Fall und je nach Sachlage die Glaubwürdigkeit ankratzen. Wenn Sie nämlich auf der einen Seite Widerstand leisten gegen bestimmte Verlautbarungen aus Brüssel und gleichzeitig aber darauf beharren, die vollen Zahlungen zu bekommen, dann ist das einfach in der breiteren Wahrnehmung ein Problem, mit dem sie umzugehen haben. Deshalb ist es aus schweizerischer Sicht, ich sage nicht aus ungarischer Sicht, aber aus schweizerischer Sicht ist es eben besser, sich gar nicht erst von diesen Finanzströmen korrumpieren zu lassen, beziehungsweise in die Abhängigkeit treiben zu lassen. Also hier haben natürlich die Kritiker von Orbán immer einen empfindlichen Punkt, den sie treffen können. Das ist aber weniger die nun nach vorne geschobene angebliche Verwerflichkeit Orbáns. Das ist einfach in der Natur der Sache, dass man eben als EU-Mitgliedstaat hier gewissermaßen auch in einer merkwürdigen Abhängigkeit und Verbandelung drinsteht. Zweiter Begriff, der mir hier auffällt, illiberale Demokratie. Das wird ihm ja so ausgelegt, als sei Orbán ein heimlicher Autokrat. Der frühere EU-Kommissionschef, Kommissionspräsident Juncker, hat ihn ja mal als Hallo-Diktator bezeichnet, so halb im Scherz. Unglaublich lustig, was da unseren Politikern in Brüssel so alles einfällt, wenn der Tag lang ist. Nun, die illiberale Demokratie der Ungarn ist etwas Hochinteressantes. Ich glaube, dass nur die wenigsten wissen, was damit eigentlich gemeint ist. So wie ich diesen Begriff verstehe, wendet der sich eben gegen einen falschen, gegen einen totalitär werdenden Liberalismus der Intoleranz, der Meinungsunfreiheit, der sich anschickt, gewissermaßen räuberisch, gefräßig, imperialistisch alle anderen Wertsysteme oder minderwertigen Wertsysteme wegzuwalzen, plattzuwalzen. Und gegen diesen autoritären Anspruch des Liberalismus wendet sich der ursprüngliche Liberale Viktor Orbán, den ich als einen liberal-konservativen Politiker bezeichnen würde. Sehr interessanter Artikel hier auch in der NZZ über Charles Chaplin. Charlie Chaplin, der Mann, der dem Kommunistenjäger McCarthy entfloh in den USA. Er bezeichnete offenbar die USA als Krebsgeschwür, verschob dann seinen Lebensmittelpunkt an den Genfer See. Wunderschön, das Haus steht heute noch. Und obwohl ihn einiges irritierte, wie wir lesen, auch das regelmäßige Schießen, die Schießübungen da der Schweizer Milizsoldaten, war er gottenfroh, dass er in der Schweiz bleiben konnte. Zu den USA und diesem Kreuzzugsfimmel, den wir da ja immer wieder beobachten können, dessen Entstehung in unterschiedlichen Zeiten, darüber hat der Publizist Kurt Andersen, Fantasyland, 500 Jahre Realitätsverlust, ein ziemlich umfangreiches Buch geschrieben. Ich bin jetzt ziemlich in der Mitte und das ist eine hochinteressante Geschichte der USA, etwas aus einer anderen Perspektive mal aufgezeichnet, aber eben mit einem Schwerpunkt auf diese ja religiös anmutende Kreuzzugsmentalität, die ja damals auch gegen Charlie Chaplin eben im Zuge dieser ganzen Kommunistenhatz durch Senator McCarthy vulkanisch zum Ausbruch kam. In der Schweiz hat er damals Asyl gefunden. Heute haben wir auch etwas dieser Kreuzzugsmentalität bei uns in der Schweiz, diese Political Correctness, dieses Woke-Denken, da müssen wir aufpassen. Weitere Nachrichten, plötzlich eckt Beat Jans überall an. Ja, der neue Bundesrat, der Justizminister, ist am Anfang auch fast schon heilig gesprochen worden, nicht zuletzt durch die Weltwoche, unsere Titelgeschichte, Beat Jans kann's. Ja, da war vielleicht auch etwas Wunschdenken drin bei dieser Titelzeile, aber es ist eine wunderbare Titelzeile gewesen, die wir natürlich machen mussten. Und man gibt den Bundesräten immer eine Chance, wenn sie kommen, aber allmählich zeigt sich, der Beat Jans versucht es einfach zu vielen recht zu machen. Und wenn sie es allen recht machen wollen, ja, dann verhaspeln sie sich, dann stolpern sie über alle Interessen, vor allem die fremden Interessen, und sie vergessen, was eigentlich ihre eigenen Interessen sind. Und so scheint es ein bisschen bei ihm zu sein. Im Moment eine große Debatte zwischen Bundesrat Jans und Altbundesrat Ueli Maurer zum EU-Kurs. Maurer plädiert dafür, auf keinen Fall institutionelle Verträge. Beat Jans singt das hohe Lied der bilateralen drei. Das habe ich Ihnen hier auch schon dargelegt. Die gibt es gar nicht, denn dort, wo bilateral draufsteht, ist EU-Kolonialvertrag drin. Trump über Bitcoin, Unabhängigkeit von staatlichem Zwang und Kontrolle, hochinteressant. Donald Trump spricht sich in einer Wahlkampfrede für die Stärkung von Bitcoin aus als staatsunabhängiger Sicherheitshafen für Anleger, als eine Art Reservewährung, die nicht den Staaten dazu dienen kann, die Bürger auszunehmen. hochinteressant. Eine Initiative, die sicherlich auch wieder zu reden geben wird. Und mit dieser Kurzzusammenfassung möchte ich mich für heute verabschieden. Gleich im Anschluss das internationale Programm. Würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Ich werde da noch auf weitere Buchempfehlungen zu sprechen kommen. Bücher, die ich zuletzt erwähnt habe, auch in meiner Berichterstattung etwa aus Moskau. Es gibt so viel Interessantes und jetzt sind die Sommerferien, meine Damen und Herren. Und was liegt näher, als da ein gutes Buch mitzunehmen, um sich da etwas fortzubilden. Mich faszinieren natürlich historische Werke, originell verfasste mit eigenwilligen Fragestellungen. Und dieser Kurt Anderson, der gehört da zweifellos dazu. Eher ein Autor, der etwas von der linken Seite kommt, sicherlich sehr, sehr Trump-kritisch. Trump gilt für Anderson gewissermaßen als Hohepriester dieses Fantasylands der Vereinigten Staaten, der Illusionen. Aber egal, wie man hier die einzelnen Beurteilungen vornimmt, sehr interessant, wie er eben diesen Glaubensfanatismus, der ja auch etwas Positives sein kann in der amerikanischen Geschichte, wie er den auch von seiner problematischen Seite her beleuchtet. Und ich glaube, wenn wir heute etwas in die Welt hinausblicken, dann ist eben dieser Glaubensfanatismus, diese Neigung, die Welt immer in Gut und Böse aufzuteilen und die Amerikaner natürlich mit ihrer wunderschönen Flagge als die Vorkämpfer des Guten gegen die Finsterlinge. Ja, es gibt eben auch Weltanschauungen, die brauchen einen Feind, die brauchen einen Bösewicht. Alle unsere Geschichten, unsere Mythen, unsere Hollywood-Filme sind voll davon. Und dem halte ich dann immer etwas die schweizerische, neutrale Sichtweise entgegen. Solange du nicht selber angegriffen wirst, direkt kannst du das Privileg in Anspruch nehmen, neutral zu bleiben, dich eben nicht auf eine Seite schlagen zu müssen. Natürlich, die Amerikaner können das auch nicht so leicht tun, denn sie sind auch schlicht durch ihre eigene Leistung, durch ihre Großartigkeit, sind sie heute einfach an zu vielen Orten der Welt präsent und stoßen da natürlich zwangsläufig an andere, jetzt aufstrebende Mächte an. Meine Haltung dazu ist immer, versucht diese Konflikte eher zu entschärfen, versucht sie nicht auch noch mit dem Bunsenbrenner hochzukochen. Aber da bin ich schon wieder in der Repetierung von Ihnen vermutlich längst bekannten Auffassungen. Bis gleich.